was mich auch persönlich so ein bisschen interessiert, es gilt ja nicht als Kleber, was ihr macht, weil ihr schmelzt ja einen Kunststoff an, der sich dann mit den beiden, also mit der Platte und mit der Kante verbindet, richtig?
Der eine nennt Schneeweiß, der nächste sagt Polarweiß, der andere sagt Eierweiß, wie auch immer. Alles weiß und dementsprechend produziert er dann diese Kanten, die farblich exakt dazu passen.
So, das heißt, in der Fuge ist schon mal generell sehr UV-stabil, was wir eben dann im täglichen Gebrauch sehen, weil wir vermeiden wollen, dass über die Jahre eine gelbe Fuge entsteht.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 33. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche, für Küchenprofis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard.
Hallo lieber Sascha, herzlich willkommen ihr Küchenliebenden wieder mal zum weltbesten Küchenpodcast im Internet, zumindest in Deutschland. Und ich muss dazu sagen, die Zahlen in den USA, Sascha, ich weiß gar nicht, ob du mal reingeschaut hast,
gestern die steigen auch. Zufällig, 70 Hörer neulich in den USA, ne? Hat mich auch sehr gewundert. Ich hatte schon gedacht, das kam irgendwie über Serverstandorte oder so ähnlich.
Das kann durchaus sein, aber wir haben einige Länder, wo dann scheinbar ein Server steht.
Ja, wir haben noch immer einen aus Russland, der heimlich hört. Wir sind gespannt, wer das ist.
Das haben wir immer noch nicht rausbekommen, genau. Nee. Ja, das Thema heute, wir werden sprechen über die Laserkante. Das ist so ein Begriff, der in der Branche bekannt ist. Viele Küchenliebende, Suchende haben davon bestimmt schon mal gehört. Die Branche weiß Bescheid, was das ist, zumindest was damit gemeint ist. Wir werden das später erörtern. Wir haben dazu einen Gast eingeladen, das können wir schon mal verraten. Der hat auch einen Küchenhelfer im Gepäck und zwei neue Titel für die Party-Playlist. Ihr lieben Küchenliebenden da draußen, wir freuen uns über Bewertungen. Lasst bitte während des Hörens schon mal eine Bewertung und ein Abo da. Das hilft uns dann später wieder gefunden zu werden. Und da wir im vierwöchigen Rhythmus erscheinen, hilft das Abo natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Für wen machen wir diese Folge? Wir machen die Folge natürlich wieder für Küchensuchende, für Küchenprofis und auch für die Industrie sicherlich. Die Folge kann etwas technisch werden. Also wenn ein endgebrauchender Küchenliebhaber aussteigt, hört es euch an. Ihr erfahrt wirklich viele technische Details, bestimmt was Interessantes dabei. Das ist so ein bisschen über den Tellerrand hinaus geschaut. Diese Folge ist keine offizielle Sponsorenfolge, das sagen wir dazu, kann aber leichte Spuren von Werbung enthalten. Also es wird hier und da vielleicht mal ein Markenname genannt. Ja, was war los? Ein kleiner Rückblick, lieber Sascha. Die letzte Folge Abluft und Umluft, wie war deine Resonanz?
Na, das war natürlich ein klasse Feedback. Irgendwie, wir hatten die ja schon lange auf dem Schirm, aber wollten die vorbereiten und natürlich auch den passenden Gast haben. Und ich glaube, wir haben da so ein bisschen Nerv getroffen. Also auch gerade bei dem Thema mit diesen Kochfeldabzügen und der ungeführten Umluft. Also da
total, total. Ich habe dazu einen Anruf bekommen. Ich nenne ihn jetzt mal Arno Nüm, hat angerufen. Und der liebe Arno hatte ein bisschen Angst, dass wir vielleicht die Geräteindustrie zu sehr aufrütteln oder gegen uns aufbringen, wie auch immer. Das ist aber nicht unsere Absicht. Also er hatte folgenden Einwand. Er erzählte, dass es eben Hersteller gibt, die scheinbar im Testbetrieb mehrere Tage, 90 Tage oder wie auch immer, bei feuchter Luft quasi eine Wand beblasen oder belüften, wie auch immer wir das jetzt nennen sollen. Und dass sich da an dieser Wand eben kein Schimmel bildet, auch nach dieser langen Zeit. Das ist ein schöner Test. Sascha, du weißt da noch viel mehr Bescheid. Dieses ganze Thema ist natürlich sehr, sehr, sehr individuell. Wir sprechen nicht in erster Linie von einer innenliegenden, warmen Rigipswand. Wir sprechen hier vielleicht von einer kalten, schlecht isolierten Außenwand, die dann Feuchtigkeit produzieren kann. Das ist mal so ein Thema. Wir sprechen von kalten Fußböden, kalte Fliesen, wo sich auch eben durch Staub und ich sag mal Hinzugabe von Wasser und eben die Feuchtigkeit Schimmel bilden kann. Die Schimmelsporen sind in der Luft. Und Sascha, du hast dazu einige Gutachten in der Tasche, ne? Also das ist nicht aus der Luft gegriffen im wahrsten Sinne des Wortes.
Nein, und natürlich heißt es auch nicht, dass es grundsätzlich jedes Mal, ich sag jetzt mal, fehlerhaft ist. Aber wenn ich davon ausgehe, dass das in sehr, sehr vielen meiner Gutachten der Fall ist, dann ist einfach nach wie vor unsere Empfehlung: Umluft geführt aus der Schrankkonstruktion raus. Ich habe nicht diese Probleme mit der Kombination aus Feuchtigkeit, Restfetten und organischen Materialien. Also einfach lassen und dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Das ist schön, dass Hersteller das in einem Laborversuch sagen, aber auch der Hersteller kennt nicht exakt die Bauphysik jeder Wand, die, wo es installiert wird. Und das auf den Küchenfachhandel zu verlagern, habe ich ja auch in dem Podcast gesagt, halte ich für falsch. Insofern, wir bleiben dabei. Das ist keine Meinung, sondern das ist alles belegbar. Aber einfach, hört euch immer noch mal diese Folge an und es wird auch im Herbst jetzt sehr, sehr viele Informationsveranstaltungen zu diesem Thema geben.
Ja, abhängig ist es natürlich immer von den Kochgewohnheiten jedes Einzelnen. Wenn ich eine Kücheninsel habe und ich koche zum Beispiel nur Nudelwasser, dann empfiehlt sogar ein namhafter Hersteller, das Gebläse gar nicht einzuschalten. Weil die Feuchtigkeit kommt ja sowieso in die Raumluft. Genau. Dann kann ich auch gleich so kochen. Also, sei es drum, wir wollen da keinen ärgern, es geht einfach um eine allgemeine Situation, es geht um eure Gesundheit, so kann man es, glaube ich, stehen lassen.
Perfekt.
Dann würde ich sagen, wir haben einen Gast, wir schalten rüber nach Rehau und sprechen über die Laserkante.
Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag an euch, lieber Sascha, lieber Charat. Schon mal vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen, lieber Matthias. Matthias Hacker von der Firma Rehau. Sascha, du hast das ganze Thema angeleiert.
Ja, ich bin ja im März da gewesen und durfte mir die Produktion dieser Kanten dort ansehen und habe gesagt, das ist doch ein Thema, da müssen wir unbedingt mal eine Folge draus machen. Mein Spruch war natürlich, das ist ja total witzig, dieses Unternehmen ist so groß, dass man die ganze Stadt danach benannt hat. Nein, natürlich ist es andersherum, aber in so einer Kleinstadt schon ein sehr präsentes Unternehmen. Und ja, lieber Matthias, ich würde dich bitten, stell doch einmal kurz dich und natürlich auch das Unternehmen vor, was ihr alles macht. Ich glaube, der Name ist relativ bekannt.
Genau, also ich fange mit der Firma mal an. Wir sind Familienunternehmen, wurden 1948 gegründet, damals noch mit 3 Personen, 3 Mann, die gestartet haben und bis heute eben 20.000 Mitarbeiter. Du hast bestimmt gesehen, gegründet in der Fränkischen Lederfabrik und dann über den Namen Rehau Plastics bis zur heutigen Bezeichnung Rehau Gruppe, also immer der, sag mal, Gründungsort der Stadt Rehau im Namen mitgeführt. Rehau hat verschiedene Teilbereiche, also es ist aufgeteilt in verschiedene Spezialitäten. Da gibt es zum Beispiel Bereich Automotive, wo wir für die Autoindustrie fertigen, Bereich Windows, Buildings, wo wir für den Baubereich tätig sind, oder den Bereich Interior Solutions, wo wir eben in der Möbelindustrie unsere Produkte produzieren. Vielleicht mal so ein Abschnitt, was hast du gesehen hier, beziehungsweise was produzieren wir so? Gucken wir am Stoßfinger für die Autoindustrie, wir machen Gartenschläuche, wir machen Hochdruckschläuche, Fensterprofile und vielleicht für uns im Bereich Möbel und Küche am wichtigsten natürlich unsere Kantenbänder, aber auch so Sachen wie Wischleisten oder Rolladenschränke werden da produziert. Im Bereich Möbel sind wir ca. 3.000 Mitarbeiter, haben da 9 Werke weltweit und 2 davon hier in Deutschland. 1 konntest du dir anschauen. Das andere ist oben bei Bremen in der Nähe in Visbeck, wo wir eben sehr große Teile unserer Kartenbänder produzieren. Zu meiner Person, ich bin gebürtig aus Unterfranken, stamme aus einer kleinen Schreinerei. Aus einer kleinen Schreinerei in Gerolzhofen, ich gebe mir Mühe schon. Und bin da nach dem Studium der Holztechnik, bin ich dann vor 17 Jahren bei Rehau im Bereich Anwendungstechnik eingestiegen. Anwendungstechnik bei uns bedeutet, es gab vollumfänglich eigentlich um das Thema Kantenband sich zu kümmern. Also von der Entwicklung zum technischen Service, auch zu Reklamationsbearbeitungen, wenn es denn solche gibt. Und dann eben auch das ganze Thema Schulungen und Akademie intern. Also wir versuchen da das Thema Kante von A bis Z zu betreuen und eben dann auch wie im März Veranstaltungen mit extern, wo wir sehr uns darauf gefreut haben, der Besuch des VDMS, wo Sascha und ich uns kennenlernen durften.
Ganz kurz nur mal, das heißt also Anwendungstechnik, das heißt also auch, wenn der Küchenhersteller XY jetzt Kunde bei euch ist oder Möbelhersteller, sagen wir mal im Allgemeinen. Dann fährst du also auch raus und besprichst dann gegebenenfalls vor Ort mit dem Maschinenhersteller, wo jetzt eventuelle Probleme oder Verbesserungen oder so sein könnten?
Genau, also die Komplexität der Kante ist ja auch mit der Technologie gestiegen. Wo man früher angefangen hat, noch mit einfacher Verkleben und Aufbügeln, sind es mittlerweile Industrieprozesse. Und da muss eben Kante, Verarbeitung und Werkzeugtechnik aufeinander abgestimmt sein. Und da sind wir beim Kunden vor Ort, da sind wir mit unserem Anwendungstechniker in Bielefelder Raum zum Beispiel in der Küchenindustrie fast täglich dabei, um die Verarbeitung unserer Kante eben optimal einzustellen und überall da, wo es denn nötig ist, dem Kunden Support leisten zu können.
Ja, Matthias, also du hattest ja gesagt, Studium der Holztechnik, ja, aber du hattest mir auch eher erzählt, du hast doch Schreiner gelernt noch im ersten Beruf. Also würde ich dich doch dann jetzt einfach mal bitten, ganz kurzer Abriss, so nach dem Motto, ja, Plattenware, warum muss da eine Kante drauf und was ist so die Geschichte der Kante? Wie kommen wir dann zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen? Nur mal relativ kurz für die Küchen- und Möbelliebenden, die wirklich gar nicht genau wissen, was das jetzt ist.
Ja, also ich bin in Schreiner aufgewachsen, habe also nicht in der Schreiner gelernt, klassisch. Und bin dann eben zum Studium der Holztechnik gekommen, weil mich eben diese ganze industrielle Produktion interessiert hat von diesen Möbeltechniken. Ja, was wissen wir? Die Spanplatte ist in den 30er Jahren als wirtschaftliche und ressourcensparende Alternative zum Massivholz erfunden worden. Seitdem ist eigentlich auch die Frage nach Kantenbändern dann irgendwo da, weil ich schneide diese Spanplatte klein und muss dann eigentlich seit den 50er Jahren irgendwie eine Kante besuchen oder irgendeinen Verschluss von dieser Schmalfläche organisieren. Damals war das eigentlich noch hauptsächlich das Ziel Verschluss der Schmalfläche, sagen wir Schutz gegen Feuchtigkeit, Schutz gegen Stoß. Aber eigentlich noch kein großer optischer Anspruch. Mhm. Also wir denken an die Bügelkante, wir denken an Papier, an Melaminkanten, die eben da irgendwo verarbeitet wurden. Meistens scharfkantig, also auch da war schon ein Verletzungsrisiko sogar dabei und eben wenig mit Qualität oder auch Technologie versehen.
Also die Dünnkante, um das einmal kurz zu erklären, das ist ja im Grunde genommen eine Melaminkante, Melaminharzkante, die üblicherweise mit Schmelzklebern aufgefahren wurde bisher, ne?
Genau, also von EVA-Klebern angefangen früher, also früher noch Knochenleim und so Geschichten oder normalerweise Leim aufgeklebt und mittlerweile eben mit unterschiedlichen Klebstofftechnologien verarbeitet. Also von EVA als Einstiegsklebstoff über Polyolefin und dann eben zum im Bereich Küche mit Polyurethan-Klebstoffen verarbeitet.
Jetzt werden wir technisch.
Jetzt wird's spannend.
Ja, alles gut, kein Problem.
Ja, und dazu gehört eben viel Entwicklung und wir sind jetzt bei Reo im Jubiläumsjahr, also uns gibt es seit 75 Jahren. Wir machen seit 1950 ungefähr auch Kantenbänder eben. Das passt so ein bisschen zum Einführen der Spanplatte logischerweise auch. Haben dann angefangen, alles im Bereich PVC. Damals eben so ein Rohstoff, den man da benutzt hat. Man hat alles seine Vorteile gehabt. Hat dann 1980 eigentlich schon gemerkt, okay, dieser Rohstoff hat seine Nachteile. Da geht es ein bisschen um Umweltgedanken, um Verarbeitung etc. Und hat dann einen Werkstoff des Namens ABS eingeführt, die wir eigentlich so standesgemäß aus dem Handwerk heute auch noch kennen, die ABS-Kante, Sicherheitskante früher auch genannt. Ja, und dann ging es weiter mit weiteren Ansprüchen im Sinne UV-Beständigkeiten, Chemikalienbeständigkeiten, was uns dann so in den 90ern zur Entwicklung der PP-Kante geführt hat. Und all diese Materialien haben ihre Daseinsberechtigung und haben natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften, die wir dann in der Praxis eben wissen müssen und dann eben die Kunden richtig beraten, dass sie auch die richtige Kante ansetzen.
Heute ist ja in der Branche üblich, die Dickkante, diese PP-Kante. Die Dünnkante gibt es noch in wenigen Fällen, aber ich sag mal, verbreitet ist eben diese Kunststoffdickkante, ne? Und da gibt es ja verschiedene Verfahren, eben diese anzubringen. Du hast eben zum Beispiel genannt das Thema PU-Verleimung. Welche Verleimungsformen gibt es da? Und dann kommt ja eure Laserkante quasi so obendrauf.
Genau, also wie gesagt, der Standard ist eigentlich heute auch noch die EVA-Verklebung. Ist ein recht wirtschaftlicher Klebstoff vom Preis her, sage ich jetzt einfach mal, wird normalerweise im Bereich Durchlauftechnik, also bei geraden Teilen, mit einer Leimwalze auf die Platte gebracht und dann wird die Kante eben aufgedrückt. So, und da, wo man dann gesteigerte Ansprüche im Sinne Qualität hat, da setzt man dann andere Klebstoffklassen ein. Da geht es dann eben über den Polyolefin-Klebstoff, der vielleicht eine etwas bessere Wärmestandfestigkeit hat, dann eben zum Polyurethan-Klebstoff, der da durch seine chemische Vernetzung und Aushärtung eben dann eine feuchte Beständigkeitskomponente mit hat. Mhm. Und diese Verfahren haben dann, sagen wir, logischerweise immer noch eine große Verbreitung, haben aber alle so ein bisschen das Problem, dass da eine Leimfuge entsteht. Ja, und das ist dann so der Ansatz gewesen auch bei der Entwicklung der Nullfugenkante oder der Laserkante, wie wir es dann auch genannt haben. Laser Edge war so ein bisschen auch der Markenname dann, wo man gesagt hat, der Status Quo, Leimfuge, braune Trennlinie zwischen Kante und Platte, Saftrille, haben manche gesagt, wurde eben nicht mehr akzeptiert und haben wir eben dann damals das als Auftakt genommen, hier eine Entwicklung zu starten, die das dann in einer sogenannten Nullfuge dann eben gleich kommt.
Guck mal, dann lass mich doch ganz kurz mal dazwischen, ich beanspruche in jeder Folge für mich immer einmal die Klugscheißerglocke.
Die schlagen wir dann jetzt.
Die für die Küchenliebenden, weil ich ja nun auch, ich sag mal, ein bisschen handelserfahren bin, also nicht nur ich, natürlich du, Gerard, ja genauso wie ich. Es ist ein Irrglaube, nur weil eine Küchenfront eine Kante, eine Umkantung hat, dass es deswegen eine schlechtere Qualität aufweist. Also viele glauben, die schauen irgendwie in ein Küchenprospekt rein, ja, Preisgruppe 1, 2, da steht dann Melaminharz beschichtet mit PP-Kante umlaufend oder so ähnlich. PP übrigens Abkürzung Polypropylen hatten wir, glaube ich, noch nicht. Eher ist das Gegenteil der Fall. Also diese Oberflächen, speziell wenn wir da vielleicht dann sogar von Laminat und Oberflächen reden, also HPL-Oberflächen reden, sind deutlich kratz- und schlagbeständiger als zum Beispiel eine lackierte oder folierte Oberfläche.
Genau.
Also wie wir auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt haben, der Preis einer Küchenfront spiegelt nicht zwangsläufig die Qualität wider. Und daher jetzt dann wieder die Überleitung zu Matthias. Und eben um aus diesem Produkt einfach optisch nochmal eine deutliche Verbesserung zu machen, das war, glaube ich, auch Entwicklungsziel oder Entwicklungsidee der Laserkante damals vorher. Ich glaube, du hast gesagt 17 Jahren schon, ne?
Ja, genau. Also 2006 ging das alles los. Damals noch mit einem sehr Premium-Küchenhersteller, weil eben genau dieser Status Quo so ein bisschen gestört hat und man wollte da einen Schritt weitergehen in der Evolutionsstufe. Und was du sagtest mit Lackfront ist eigentlich ein schönes Beispiel. Eine Bekantung umseitig um eine MDF-Platte, die haben wir heute schon überall im Einsatz, die dann anschließend überlackiert wird. Und auch da war zum Beispiel auch der Punkt immer, Leimfuge, Klebstofffuge muss ich füllen, also ausfüllen, sag ich jetzt mal, diese sogenannte Saftrille, um eben dann sauber und fugenfrei im Anschluss überlackieren zu können. Und auch hier spielt eigentlich diese Nullfugentechnologie ihre Vorteile aus, weil wir eben durch Anführungszeichen keine Nullfuge oder Nullfuge ist ja ein bisschen falsch genannt. Wir haben ja eine Fuge da, die aber natürlich sehr hart ist, kommen wir später noch drauf und auch nicht zu sehen ist. Kann ich solche Fronten dann eben vielseitig bekannten industriell und kann die relativ einfach überlackieren und habe somit dann auch eine makellose Front, die ich eben mit einfachen Bearbeitungsschritten und eben ohne das lästige Füllen und Schleifen von Schmalfläche und eben Fuge wirtschaftlich herstellen kann.
Ah, okay, also auch so im Sinne der Halbzeuge sozusagen ist das sinnvoll. Das war mir jetzt gar nicht so weit bekannt, dass es da auch schon interessant ist.
Genau, und final hast du ja den riesen Vorteil dann. Du hast eine Kunststoffkante dran an der Lackfront, was du sonst nicht hast, was dann eben die Stoßfestigkeit erhöht und auch die gesamte Qualität von der Platte eigentlich steigert im Vergleich zu einer, ich sag jetzt mal, einfach befrästen und gefüllert und lackierten Lackfront.
Dann würde ich doch mal sagen, erzähl doch mal so ein bisschen, wenn wir uns jetzt vorstellen, diese PP-Kante, die ja heute da eigentlich der Branchenstandard zumindest im Küchenbau ist oder meistens auch im Möbelbau. Standard war ja früher, da wurde irgendein Kleber draufgebracht, dann kam die Kante drauf, um das sehr unfachmännisch zu erklären. Wie ist denn jetzt sozusagen das Verfahren? Wie darf man sich das vorstellen, um jetzt nicht zu technisch zu werden, aber sollte es jemanden interessieren, weil das Ding heißt ja nicht aus Spaß Laserkante.
Also es ging alles mit einem Laser los. Damals mit dem CO2-Laser, dann aus wirtschaftlichen Gründen mit einem Diodenlaser und mittlerweile haben sich ja mehrere Verfahren am Markt etabliert. Wir sind dann aus wirtschaftlichen Gründen auch wieder, geht es immer so ein bisschen um Investitionen und wie bringt man das Produkt an den Markt oder an den Kunden in verschiedenen Preiskategorien. Also auch da geht es wieder Zugänglichkeit dieser Technologie. Sicherlich in der Industrie reden wir von Laseranlagen, die das sehr wiederholgenau sind. Und für das Gewerbe und fürs Handwerk mussten eben verschiedene andere Technologien entwickelt werden, um diese Technologie dem Markt zugänglich zu machen. Was steckt immer dahinter? Es wird immer über Energie eine Funktion sich da aufgeschmolzen. Das heißt, unsere Nullfugenkanten oder an sich Nullfugenkanten haben eben oben erstmal die normale Kante drauf, die jeder kennt, mit allen möglichen Eigenschaften. Auch da wissen wir, sind wir von Unikante ganz einfach ausgeprägt bis hin zum, ich sag jetzt mal, Hightech-Produkt mit Mehrfachlackierung und Nobelmatt, edelmatten Oberflächen unterwegs. Und dann packen wir eine Funktionsschicht unten drauf, die quasi den Klebstoff ersetzt und die mit diesem Nullfugenverfahren eben aufgeschmolzen werden muss. Mhm. Und dann wird es wieder sehr technisch, weil da musst du eben viele, sag ich mal, Entwicklungen tun und vieles möglich machen, dass diese Funktionsschicht möglichst homogen aufgeschmolzen wird, dass die eben dann schön und, ich sag jetzt mal, nahtlos mit der Platte verpresst werden kann.
Aber wenn wir jetzt mal davon reden, ich sag jetzt mal sehr unfachmännisch für jemanden, der sich das nicht vorstellen kann, früher bei dieser dünnen Melaminharzkante, da war ja der Schmelzkleber auf der Rückseite und da habe ich von oben das Bügeleisen drauf gedrückt. Und im Prinzip ist es ja ähnlich, was ihr jetzt macht. Ihr habt aber diese Funktionsschicht, die ihr nennt, die ja im Prinzip auch eine Verbindung herstellt, aber nicht als Klebeverbindung. Das ist vielleicht nochmal was mich auch persönlich so ein bisschen interessiert. Es gilt ja nicht als Kleber, was ihr macht, weil ihr schmelzt ja einen Kunststoff an, der sich dann mit den beiden, also mit der Platte und mit der Kante verbindet, richtig?
Genau, die Grundidee bei der ganzen Entwicklung war eigentlich jetzt nicht nur eine optische Nullfuge zu generieren, das ist auch so ein Thema noch, also die Nullfuge ist ja in aller Munde, das heißt jetzt aber nicht, dass immer eine Laserkante dran ist, sondern dass halt, ich sag mal, Hersteller versuchen, eine Platte herzustellen mit möglichst wenig Leimfuge, die wir dann mit eingeflärbten Klebstoffen realisieren kann, mit sehr dünnen Klebstofffilmen oder eben überlackiert vielleicht realisieren kann. Und bei uns war die Idee, seit Beginn der Entwicklung eine dauerhafte technische Nullfuge zu generieren, wo wir eben, ich sag mal, das Fügemittel oder die Klebstoffschicht ersetzen durch die Funktionsschicht, die da eben genauso hat und die gleichen Eigenschaften, polymeren Eigenschaften hat wie die Hauptkante. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Status quo war, wir haben eine harte Platte, HPL, CPL obendrauf, Melaminschicht, haben eine harte Kante, ABS, PP, beides relativ harte Rohstoffe und haben dazwischen eine weiche Klebstoffschicht. Und da kann man sich vorstellen, dass da im täglichen Gebrauch, ich sage jetzt mal Büroindustrie, ich reibe mit dem Ellbogen drüber, Küchenindustrie, ich pflege meine Küche, reinigen, dass da eben dazu kommt, dass diese Klebstoffschicht ausgerieben wird und dann im täglichen Gebrauch leidet. Und das war so der Ansatz damals eben, das so hart wie möglich zu auszugestalten, diese Funktionsschicht, dass diese Parameter, wenn beide zusammen sind, Platte, Kante, Funktionsschicht, da eine dauerhafte Verbindung entsteht, die eben dann auch optisch nicht zu sehen ist.
Ah, ja. Okay. Also für unsere Hörer ist es also so, ihr schafft es technisch, diese, ich nenne sie jetzt mal Klebeschicht, so weit zu reduzieren, dass sie eigentlich dann eben, wie du sagst, Nullfuge nicht mehr sichtbar ist. Das ist also der Trick, um es mal so zu sagen.
Also es bleibt ein bisschen was stehen, deswegen ist die Nullfuge eigentlich keine Nullfuge, sondern eine Minimalstfuge vielleicht. Aber dadurch, dass sie eben dieselbe Härte hat und somit auch sich nicht von der Materialität groß unterscheidet zur Hauptkante
und auch exakt
wie diese eingefärbt ist, das ist auch noch ein großer Qualitätspunkt, dass wir eben unsere Funktionsschichten dann auf die Hauptkante 100% abstimmen.
Auf das Hauptmaterial, ne? Ach so, Entschuldigung. Also die Funktionsschicht ist ja diese Klebeschicht.
Genau, die ist auf der Kante drauf und wir liefern dir ja logischerweise beides gemeinsam. Also Reo übernimmt ja so den Part des Klebstoffherstellers, wenn man möchte. Mhm. Also wir liefern das als Gesamtprodukt dann. Und deswegen können wir die, nachdem wir sie selbst herstellen, natürlich idealerweise aufeinander abstimmen. So. Das heißt, Hauptfunktionsschicht und die Trägerkante ist dann die gleiche Farbe und somit siehst du die auch nicht.
Und ihr seid jetzt in der Lage, wenn ein Küchenhersteller XY zu euch kommt und jeder hat so seine verschiedenen Weißfarbtöne. Der eine nennt Schneeweiß, der nächste sagt Polarweiß, der andere sagt Eierweiß, wie auch immer. Alles weiß und dementsprechend produziert er dann diese Kanten, die farblich exakt dazu passen und liefert die dann entsprechend zu.
Genau, und das ist dann passend, Funktionsschicht und Kante und Hauptkante passt dann zusammen.
Ja.
Und somit kann der Kunde auf die Anlage gehen, auf seine Nullfugentechnik wählen, die er dann nimmt, was dann für ihn am sinnvollsten ist, kann die Kante aufschmelzen und kann diese fugenlosen Bauteile erzeugen.
Ja, du hattest vorhin gesprochen über die UV-Beständigkeit, jetzt hast du zwei Materialien, die sich unterschiedlich verhalten können. Wie ist da so der Stand der Dinge technisch heute?
Also da folgen wir auch, ist einmal Spezifikationen, da gibt es ja am Markt die Normen dafür, an denen wir uns orientieren. Wir haben den Vorteil, dadurch, dass wir eine polymere Funktionsschicht haben, also unsere Funktionsschichten sind alle auf jeder Kante eigentlich gleich. Das heißt, die ist eine PP-basierte Funktionsschicht. Und diese Funktionsschichten haben per se schon eine sehr hohe UV-Stabilität. Mhm. So, das heißt, unsere Fuge ist schon mal generell sehr UV-stabil, was wir eben dann im täglichen Gebrauch sehen, weil wir vermeiden wollen, dass über die Jahre eine gelbe Fuge entsteht. Ja, wir machen jetzt aufwendig eine Kante, wir machen aufwendig ein Verfahren, machen eine Nullfuge, Und dann macht es natürlich keinen Sinn, da eine Funktionsschicht zu haben, die nach Jahren gelb wird oder eine Klebstoffschicht auch drauf zu haben, weil dann hätten wir den Effekt, den wir eigentlich erzielt haben, ja nicht dauerhaft erzielt, und das ist eben nicht das Ziel unserer Entwicklung gewesen.
Jetzt müssen wir mal den Finger in die Wunde legen, nicht bös gemeint. Wir haben irgendwann mal, ich bin ja tätig für einen Küchenhersteller, und wir haben irgendwann auch mal dieses Aggregat im Haus gehabt, eben eine Laserkante anfahren zu können. Und bis dahin hatten wir eine ganze Menge Kanten, die sicherlich mit Schmelzkleber angefahren wurden oder anderen Leimen, haben dann diese Kante im Vertrieb gehabt und haben uns irgendwann, ich sag mal, für die PU-Kante entschieden. Ich unterstelle mal, ohne das zu wissen, dass wir wahrscheinlich auch bei euch die ein oder andere Kante zukaufen. Du wirst das besser wissen. Für uns war die Wasserdichtigkeit eben ein Riesenthema. Du hattest im Vorfeld schon mal erwähnt, das hängt dann oft auch mit der Einstellung der Maschine zusammen. Also da gibt es auch eine Weiterentwicklung entsprechend bei der Laserkante, richtig?
Ja, muss ein bisschen ausholen. Jetzt die Technik ist ja für viele neu, wobei es schon eine relativ lange Historie hat. Wir reden jetzt seit fast 17 Jahren über das Thema. Hat angefangen mit einer sehr hochwertigen Front, bei einem sehr hochwertigen Küchenmöbler. Da hat es eigentlich sofort geklappt. Da hat man sofort eine feuchte Beständigkeit zum Beispiel ohne großes Zutun und ohne großes Hintergrundwissen erreichen können. Dann sind wir relativ schnell in die Breite gegangen, muss man sagen. Also die Küchenindustrie hat es dann trotzdem relativ schnell adaptiert und hat dann sehr schnell sehr viele, sagen wir, Nachrüstungen vorgenommen. Bestandsanlagen, die vielleicht schon teilweise schon wirklich am Ende ihrer Laufzeit war. Und das hat dazu geführt, dass relativ viele Anlagen wild nachgerüstet wurden, weil jeder relativ schnell einsteigen wollte in das Thema. Und nach dem Motto neue Technik, neue Probleme, waren damals die Einflussgrößen gar nicht so bekannt. Also ne, man kannte die POR-Verklebung natürlich aus dem FF, man kannte eine EVA-Verklebung mit, ich sage jetzt mal, 20, 30 Jahre Erfahrung. Da hat jeder gewusst, was da zu tun ist.
Die Prozesse waren eingefahren.
Exakt, und die Einflussgrößen der neuen Technik waren eigentlich gar nicht so klar für alle. Und da hat man dann relativ schnell halt versucht, diese Technik einzuführen mit dem Effekt, dass man gerade in der Küche, wo halt, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Fronten zum Einsatz kommen, und Lacklaminate ist so ein schönes Stichwort, wo für ein bisschen die Haare sich aufstellen und dünne spröde Melaminschichten zum Einsatz kommen, dass wir da in der Prozesssicherheit nicht da waren, wo wir hin wollten, weil einfach schlichtweg die Erfahrung gefehlt hat. Na, jetzt hat sich über die Jahre dann durch die Maschinenindustrie, Netzwerk, Werkzeugindustrie, aber auch bei uns in der Kante natürlich Weiterentwicklung ergeben. Also wir reden da im Bereich Küche zum Beispiel von einer sogenannten OMR-Funktionsschicht. OMR, so aus dem Bereich Platte kommend, Optimized Moisture Resistance, optimierte Feuchtebeständigkeit, wo wir eben genau dieses Prozessfenster jetzt angegangen sind, also mittlerweile auch seit 5 Jahren in Serie, um genau unseren Kunden da zu unterstützen, wo es weh getan hat, dass wir eben dieses Prozessfenster erweitern und dann wieder da in industriefähige Produktionsqualitäten kommen.
So, wir sprechen jetzt von Möbeltüren und wir sprechen zum Beispiel auch von Wangen, also sprich die Verblendung außen an einem Schrank, da kommt die Laserkante zum Einsatz. Wo findet noch die Laserkante so ihren Einsatzbereich? Das sind ja so die kosmetisch auffälligen Teile, ne, in der Küche oder im Möbel.
Also in der Küche, ja, das sind wir in der Front stark, das ist klar. Wir haben jetzt im Moment, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, das Thema Arbeitsplatte, wo wir angehen. Aha. Da haben wir viele Verfahrensvorteile im Sinne Radiengängigkeit zum Beispiel, weil wir die Kante aufwärmen durch Wärmen und somit geschmeidig an diese schönen Radien anfahren können. Wir haben jetzt auch Kunden, die sowohl den Korpus als auch die, ich sag jetzt mal, Wangen und weitere Teile umstellen. Haben aber auch gelernt, dass das Verfahren und die Technologie beziehungsweise die Optik, die rauskommt und die, ich sag jetzt mal, Einzigartigkeit auch zum Beispiel in der Büroindustrie enormen Einzug erhalten hat. Also die Büroindustrie war damals auch die Industrie, wo es am schnellsten, sag ich mal, als Branchenstandard etabliert wurde, wo wir heute auch in Ausschreibungen genau das Thema finden, Platten und Korpusse und entsprechende Container sind mit Nullfuge auszugestalten. Also das hat uns auch sehr überrascht, weil wir dachten, das wird ein Küchenthema, das wird so eine Inselgeschichte, aber die Büroindustrie hat es bis zum heutigen Tage wirklich fast flächendeckend umgestellt. Und da liefern wir fast nur noch Nullfugenkanten in die Industrie.
Für die war der Start natürlich auch wesentlich einfacher, weil im Büro wird wenig mit Wasser gepanscht. Ne? Da kippt vielleicht mal ein Kaffee um oder einen Tee.
Exakt der Punkt. Also die kommen ja von einer relativ, ich sag jetzt mal, großen EVA-Fuge beziehungsweise Verklebung, einer einfachen Verklebung. Und die konnten dann quasi mit der Umstellung der Technologie sehr schnell, sehr einfach auf eine wirklich, wirklich tadellose, makellose Optik und auch bessere Qualität umstellen, rein durch eine Verfahrensänderung. Und somit, wie gesagt, war da der Einstieg relativ schnell und einfach.
Ja, und im Büro wird, das muss, darf man glaube ich auch schon sagen, wurde schon immer hochwertigeres Material verarbeitet. Also hinsichtlich der Stärken des Deckmaterials ist da eigentlich der Standard auch deutlich höher als, also höher als in der Möbel- und Küchenindustrie, weil die eben einfach sagen, da muss auch mal ein Bürostuhl dagegen stoßen können, anständig, ohne da gleich irgendwie eine Beschädigung zu verursachen. Also die haben es auch einfach sozusagen. Diese Probleme, die da mal entstanden sind, klar, wie gesagt, die alten Klebstoffe waren erprobt, sie waren bekannt und die, na, ich sag jetzt mal, kleinen Nachlässigkeiten in der Fertigung, die konnten damit toleriert werden und das wusste man, das funktionierte und hat dann einfach eben die Laserkante mit den kleinen Nachlässigkeiten mal so ein bisschen vielleicht laufen lassen. Ich weiß, was ich zu meiner Küchenzeit noch an Problemen mit Fronten mit Laserkante hatte, wo aber relativ schnell rauszufinden war, dass es ja eben nicht an der Kante liegt. Das ist ähnlich wie diese Thematik, die wir vor zig Jahren mal hatten mit Folienablösung. Das lag auch nicht am Hersteller der Folie, sondern es liegt sehr, sehr häufig oder man kann sagen dann fast immer an dem, der es verarbeitet. Deswegen natürlich auch wichtig, Leute wie du, dass es im Dreiergespräch oder in der Abarbeit zwischen Hersteller der Kante, zwischen Hersteller der Maschine und eben dem, der das fertig konfektioniert, dass das abgesprochen wird.
Ja, mir geht es so weit, dass wir mittlerweile über die Maschinenindustrie auch Anlagen, wo wir wissen, es geht in einen sehr kritischen Bereich und sehr anspruchsvollen Bereich, die werden jetzt auch schon ausgeliefert mit AMK-Prüfungen. Ne? Also wird das gemacht vorab. Wir gucken uns das gemeinsam an. Das zählt übrigens auch zu Klebstoff und Polyurethan. Auch da machen wir mittlerweile solche Tests. Und parallel investieren wir natürlich sehr viel im Bereich Schulung beim Kunden, beim Maschinenhersteller, um eben möglichst einfach den Übergang von normaler Technik auf diese Nullfugentechnik für den Kunden zu gestalten.
Ja, Matthias, was ist denn jetzt noch wirklich wichtig so in Sachen Verarbeitung, Besonderheiten der Kante? Worauf muss ich dann vielleicht, um jetzt auch mal speziell die Hersteller anzusprechen, worauf müssen die sich einstellen?
Also wichtig ist natürlich, um eine vernünftige Bauteilqualität zu erzielen, und das ist ja unser aller Ziel, denke ich, ist es ein Zusammenspiel zwischen der eingesetzten Plattenqualität, also Deckschicht und Substrat, der Maschinentechnik, der Kantenauswahl, der Bekannungstechnologie, aber am Ende des Tages auch der Operator, der Bediener an der Maschine, der dann verantwortlich ist, dass das alles sauber und in der vernünftigen Geschwindigkeit eben auch mittlerweile wichtig produziert wird. Und da ist auch so, da legen wir sehr viel Wert drauf, also nicht bloß im Bereich Nullfuge, auch bei der normalen herkömmlichen Verklebung, dass wir die Kunden von uns schulen, dass wir vor Ort beim Küchenmöbler sind und genau nochmal auf die Einflussgrößen darauf hinweisen. Es geht so weit, dass wir teilweise Musterteile gemeinsam erzeugen, dass wir die abprüfen. Ihr seid ja alle im Bereich AMK fit. Das sind also die klassischen Prüfungen, die wir durchführen. Seit der Einführung der Nullfuge auch mit optischer Beurteilung natürlich, dass wir dem Kunden, dem Verarbeiter sagen, das ist marktgerechte Qualität, was du hier tust. Das ist die Nullfuge, wie wir sie auch definieren und vor uns vorstellen, um einfach dem Verarbeiter auch das Gefühl zu geben, er weiß genau, worauf er achten muss, bevor er diese Bauteile eben in den Umlauf bringt. Und da hast du vorhin was Schönes gesagt. Du hast Teile früher gehabt bei deinen Gutachten, wo du schon gesehen hast, da passt was nicht. Die sind nicht sachgemäß verarbeitet. Und das sind genau die Punkte, wo wir dann eigentlich angesetzt haben, haben gesagt, wir brauchen einmal was, um das Prozessfenster zu optimieren für die Verarbeitung. Wir brauchen was, wo wir den Kunden dann auch sagen können, das ist richtig, das ist falsch. Das ist das, was wir als Nullfuge oder als Bauteilqualität auch ansehen. Klammer auf, das passt auch zu den Normen, die wir uns da als Ziele setzen, dass wir da alle glücklich sind und dann eben bei solchen Neueinführungen und Umstellungen von herkömmlicher Verklebung auf Nullfuge, auch dass du da mitgenommen wirst, durch den Kantenlieferant in dem Fall und möglichst einfach diesen Wechsel vollziehen kannst.
Ja, wie ist aber denn jetzt, also ganz kurz nur mal von mir jetzt einmal die Technik, der Sachverständige lässt sich ja nicht ganz ausschalten. Thema ist natürlich in der Küche immer die Wasserdampfbeständigkeit, so nennen wir das jetzt, wenn wir einen Test machen. Sag doch mal bitte, ein korrekt gefertigtes Teil mit einer PU-Verklebung und mit der Laserkante. Gibt es da Vorteile hinsichtlich irgendeiner Verarbeitung? Also kann die Laserkante mit der PU-Verleimung mithalten heutzutage?
Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht aus dem Markt. Ich habe es vorhin angesprochen, die Einflussgrößen sind bei beiden Technologien zu berücksichtigen. Mhm. Wir haben heute auch im Test viele Polyurethan verklebte Bauteile, bei denen der Klebstoff runtergedreht wird bis aufs Minimum, dass man eben eine Anführungszeichen Nullfuge erreicht und somit eine schlechtere Bauteilqualität in Kauf nimmt. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Fälle, wo eine Nullfugenkante angebracht wird ohne großes Wissen und dann die Löcher, sage ich mal, vorab zu sehen sind. Da habe ich auch keine feuchte Beständigkeit. Ja. Aber durch die heutige Technologie und auch die Weiterentwicklung der Funktionsschichten, habe ich vorhin schon mal angesprochen, können wir dann eine Verbindung schaffen zwischen Platte und Kante, die dann entsprechend diesen Feuchtebeständigkeitsnormen gerecht wird. Der Verweis ist natürlich immer auch da, wie gerade schon erwähnt, die Platte und die Deckschichten müssen dazu passen. Wenn ich eine diffusionsoffene Deckschicht habe, da ist mir egal, was ich an die Schmalfläche ranbringe. Ne? Wenn die Fuge offen ist, ist egal, ob das eine Kleberfuge oder eine Nullfuge ist, dann habe ich immer das Problem, dass die Feuchtigkeit reingeht. Mhm. Also das sind so Dinge, die wir eben im Netzwerk gerne mit unseren Kunden eben besprechen und dann eben, deswegen habe ich vorhin gesagt, die Unterstützung, um marktgerechte Qualität herzustellen und das auch mal, sei es mal Anführungszeichen, von einem Zweithaus geprüft. Mhm. Genau sowas ist eigentlich unser Ziel und das verfolgen wir jetzt seit vielen Jahren.
Sag mal, Matthias, kann der Endgebraucher einen Unterschied erkennen zwischen einer, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen Kante und einer Laserkante? Und woran erkennt er, dass es eine gute Verarbeitung der Laserkante ist? Ist das sichtbar?
Also es ist sehr schwer zu sehen, muss man sagen. Wir haben ja die eingefärbte Funktionsschicht, die da tipptopp, sag ich mal, auf die Hauptkante abgestimmt ist. Wir schmelzen an, wissen wir auch. Wir müssen schauen, dass wir möglichst tief unsere Funktionsschicht aufschmelzen und tief verpressen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie der Klebstoff, der früher eben in die Spanplatte eben eingedrungen ist. Und an dieser Nullfuge ist eben von außen erstmal schwer zu sehen, ist die jetzt voll verpresst, ist die jetzt ganz drin oder wie ist die jetzt eigentlich angebracht. So deswegen erkennen kann er es eigentlich nicht, erkennen soll er es eigentlich auch nicht, weil am Ende ist es die Aufgabe des Herstellers, die Kante sachgemäß daran zu bringen und die, sagen wir mal, Technologie in Verbindung eben mit dieser eingefärbten Funktionsschicht soll dafür sorgen, dass der Kunde eigentlich sich ja vielleicht für so ein Produkt entscheidet, weil es toll aussieht erstmal. Aber ganz klar, die Qualität, die muss dann im Hintergrund erzeugt werden über das Know-how bei der Verarbeitung. Und das ist, was eben auch dann der Küchenmöbel oder Möbelhersteller allgemein eben sicherstellen muss.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema der Laserkante fröhlich umrundet. Oder Matthias, gibt es noch wichtige Themen, die du unbedingt noch mitteilen möchtest? In Richtung Industrie, in Richtung des Küchenendgebrauchers.
Also ich glaube, es ist wichtig, und das, wie erkenne ich die Nullfuge? Am Anfang gar nicht und dann hoffentlich im späteren Gebrauch, dass man es erkennt. Weil, wie gesagt, wir haben uns ja die technischen Ziele gesetzt im Sinne Lichtechtheit, im Sinne Dauerhaftigkeit, kein Ausreiben ebenso. Also jetzt keine Werbung, aber das sind eben genau die Attribute, die ja eigentlich der Küchenkäufer haben möchte. Was will ich haben? Eine tadellose Küche mit einer Top-Qualität, die am besten ja, 20 Jahre hält. Ja. Das mögen die Küchenhersteller vielleicht nicht so gern hören, aber der Endverbraucher möchte eben möglichst lange eine Küche haben. Im Übrigen auch möglichst lange eine Garantie haben. Auch das ist so ein Thema, wo wir sagen, Richtung UV-Beständigkeit der Funktionsschicht und auch unsere Hauptkante mittlerweile, wo wir sagen, da passen wir uns auch an. Also wenn jetzt Garantieleistungen zum Beispiel, diskutieren wir mit unseren Kunden auch. Und wenn jetzt plötzlich auf die Front länger Garantie gegeben wird im Sinne auch UV-Stabilität, auch da reagieren wir natürlich und richten die Produkte dann so aus, dass wir unsere Produkte möglichst lange logischerweise aushalten und genau diese neuen Versprechen, die da vielleicht gemacht werden, eben genauso auch erfüllen. Und vielleicht für den Handel noch so, ist auch immer so ein Thema. Ich glaube, da ist auch das Herstellverfahren gar nicht so interessant. Also da geht es am Ende des Tages um Verkaufsargumente, um Reinigungsfreundlichkeit, zu Corona-Zeiten haben wir Hygiene in diesem Thema gemacht. Na, kann ich jetzt hier diese Front wirklich ganz sauber mit reinigen von Rückständen?
Ne? Zum Beispiel, ja, genau.
Genau. Auch das ist ein Punkt. Desinfektionsmittel sind da eingeführt worden oder wurden da benutzt, auch ich sage mal inflationärer benutzt als vorher. Wobei keiner getestet hat, ist denn das jetzt eigentlich hier anlösend für den Klebstoff zum Beispiel und reibe ich da den Klebstoff jetzt mit raus? Ne? Aber wir haben Arztpraxen, wir haben Krankenhäuser, die sich genau für solche Dinge interessieren. Und da kannst du halt zeigen, dass halt eine PP-basierte Funktionsschicht, die da eben chemikalienbeständig ist, na, wurde im Übrigen deswegen eingeführt, wegen einem Labormöbel in den 90ern, dass dann eben genau diese Eigenschaft von dem PP in der Funktionsschicht genau das bringt, dass du sowas nicht ausreiben kannst. Und auch wieder da, jetzt wiederhole ich mich dauerhaft und halt für den Kunden möglichst angenehm und langlebig ist.
Absolut. Prima. Also das Thema mit den Desinfektionsmitteln kenne ich. Das waren also nicht wenige Schadensfälle, die da bei mir aufgelaufen sind. Also definitiv. Ja. Das ist tatsächlich so. Ich würde jetzt einfach mal als Fazit vorwegnehmen, aus meiner Sicht ist die Laserkante eine echte Alternative, auch für jemanden, der sich sonst vielleicht für eine glatte, lackierte Oberfläche entschieden hat. Der Gérard und ich sind beides Freunde von direkt beschichteten Plattenmaterialien, weil wir beide aus der Praxis natürlich wissen, wie strapazierfähig sowas ist. Und wenn ich gefragt werde, ach Mensch, hier, ich habe hier drei kleine Kinder und ich hätte gerne die Küche, die auch vielleicht zur Konfirmation der Kinder noch einigermaßen ordentlich ja, aussieht, genau. Dem würde ich dann tatsächlich zu einer HPL-beschichteten Front mit einer Laserkante raten. Also da hat man wirklich eine schicke Küche, man hat eben nicht diese sichtbare Klebefuge, die ich irgendwie speziell bei einer echten HPL-Oberfläche ja fast nicht wegbekomme sonst. Und ja, statt Preisgruppe 5 vielleicht, weiß ich nicht, Gérard, Preisgruppe 3 oder dann so ähnlich. Ne?
Ja, wir arbeiten, also nochmal, wir haben dann eine PU-Verleimung, da ist es Preisgruppe 2 zum Beispiel und durchaus auch mit einer Nullsichtfuge darstellbar. Aber nochmal, ich habe viel gelernt, vor allen Dingen, was das Wort Schmalseite oder wie hieß
Schmalfuge.
Es?
Schmalfuge.
Nee.
Ne, die Schmalfläche.
Die Schmalfläche, Schmalfläche, das ist für mich ein neues Wort.
Die Schnittkante genau. Heißt Schmalfläche. Schmalflächen müssen dauerhaft verschlossen sein oder so. Ist so eine übliche normative Aussage. Genau. Das weißt du doch nicht, natürlich, woher du das.
Also ich hätte vielleicht einen kleinen Hinweis, den ich auch gerne zu machen, weil wir reden immer sehr industriell bei dem ganzen Thema und die Küche ist ja immer im Kopf, in unseren Köpfen, ist ja erstmal Industrie. Deutsche Großindustrie, so eine Art, ne? Bielefelder Raum. Man muss aber tatsächlich sagen, wo wir auch sehr erfolgreich sind, ist im Bereich Handwerk. Der Schrein an sich, der sich dann durch die, sagen wir, Weiterentwicklung der Technologien, ist halt mal Einführung Heißluft, NER-Strahler, wo wir eben dann in die Investitionskosten deutlich runtergekommen sind. Und auch da Kleinstanlagen und manuelle Bekantungsmaschinen mit Aggregaten ausgestattet wurden, wo eine Nullfuge realisierbar ist, haben wir da gemerkt, dass wir da sehr, sehr hohe Marktdurchdringung haben. Weil der Schreiner sich durch diese neue Technik relativ einfach von seinem Wettbewerb absetzen kann. Also ich sage jetzt mal Beispiel, weiße Platte, weiße Kante, EVA-Kleber, war vom Schreiner meiste nicht so schön zu realisierbar, weil einfach die Großanlagen gefehlt haben. Da war die Industrie schon immer besser, dünnes Auftragsgewicht, spezielle Klebstoffe, weiße Klebstoffe im Einsatz und so Geschichten, für das Handwerk meistens undenkbar. Und da ist es wirklich so, dass durch diese Einführung der Nullfugentechnologie da man sehr einfach als Handwerk eben auch eine sogenannte Industriequalität plötzlich anbieten konnte und dann quasi dann mit dem Einzelküchenstücken oder eben auch dann normale Möbelteile in einer ganz anderen Qualität für seinen Markt anbieten kann und vielleicht besser als der Mitkonkurrent.
Prima. Lieber Matthias, eine Sache, die würde mich noch interessieren. Gibt es irgendwelche technischen Errungenschaften, die wir noch gar nicht kennen? Was ist so für die Zukunft vorgesehen? Gibt es da auch was mit KI oder?
Ja, so ähnlich würde ich sagen. Nein, also wir werden sicherlich im Bereich Produkte wird's, noch mehrere Sachen geben. Also wir haben die Arbeitsplatte angesprochen im Sinne der Nullfuge, wo wir noch tiefer rein möchten. Wir haben Funktionsschichten, die wir entwickeln können für die unterschiedlichsten Bekantungslösungen, also Schaumplatten, feuchtebeständige Platten, Leichtbauplatten, so Geschichten, wo wir da dran arbeiten. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eine große Nummer. Also da wird es auch in Zukunft mehr Anfragen von unseren Kunden, aber auch vom Gesetzgeber geben, was wir da machen müssen. Da denken wir an Kreislaufwirtschaft, Rücknahmekonzepte, nachhaltige Kantenwerkstoffe, die wir da sicherlich in der Zukunft platzieren werden, beziehungsweise heute auch schon machen. Wer sich ein bisschen auskennt, ist ein großer Teil der Kante, wird bei der Verarbeitung eben weggeschmissen. Und da versuchen wir eigentlich anzusetzen und unseren Kunden eben da Kreislaufkonzepte anzubieten, um möglichst nachhaltig wirtschaften zu können. Und KI, naja, ganz so weit sind wir nicht. Wir haben das Thema Digitalisierung auch schon mit vielen Kunden, wo wir daran arbeiten, wo wir eben sagen, wir wollen Kantendaten übermitteln, um eine rückverfolgbare Material- und Lagerwirtschaft machen zu können. Geht dahin weiter, dass wir mit den Kantendaten automatisches Rüsten von Kantenanleihmaschinen ermöglichen möchten, wenn halt wieder mal Fachpersonal fehlt oder wenn einfach die Schulung nicht so einfach ist. Also da versuchen wir zusammen mit vielen Netzwerkpartnern dann ja Lösungen anzubieten, um das ganze Kantenbandmanagement für unseren Kunden so einfach wie möglich gestalten zu können.
Alles klar. Ich hatte, als ich bei euch zu Besuch sein durfte, so ein paar interessante Innovationen. Ich weiß jetzt nicht, über was wir reden dürfen jetzt, aber das eine war so eine ganz spannende Holzdekor-Front. Erzähl doch mal vielleicht, wenn du darfst, was habt ihr da jetzt gerade so an Innovationen noch?
Ja, die Ansprüche sind seitens Markt und seitens Endkunden auch weiter gestiegen. Und früher hatte man ja klassisch, sagen wir, Längsholz mit Längsholz bekantet, optisch mit der Kante, und Querholz auch mit Längsholz-Optik bekantet, weil einfach kam von einer Rolle.
Genau.
Und da ist heute auch schon so, dass du da Längs- und Querholz trennst. Also wir bieten tatsächlich immer mehr Hirnholzkanten an, die Hirnholz-Optik eben haben, oder Stirnholz, wie man es auch nennen möchte, dass du dann eben, sag mal, mit dem Maserverlauf des Holzes auch deine HPL-Platte entsprechend bekanntest, das dann eben auch geschwungen, gewellt, wie auch immer. Mittlerweile haben wir auch, dass wir ins Grundmaterial vom Kantenband nochmal Pigmente eingeben, um dann eben auch noch diesen uniformen Fräsradius, jetzt wird es technisch, nochmal zu kaschieren. Und immer mit dem Ziel, sagen wir mal, die Natur und die echten Materialien so gut wie möglich nachzustellen.
Mhm. Also künstliches
Hirnholz. Und das war bisher eigentlich auch immer künstliches Hirnholz, ja. Und es war auch früher, sagen wir mal, mit der dicken Leimfuge war auch immer so, da war das Augenmerk gar nicht so da. Ne? Also wir hatten so eine Entwicklung mit diesem Fräsradius, mit diesem Kaschieren oder diese nahtlose Optik, wenn man so möchte, die hatten wir vor 10 Jahren auch schon mal, vor 15 Jahren. War aber gar nicht so wichtig, weil da die Leimfuge immer so als Trennschicht dazwischen war. Und seitdem die Nullfuge da ist, haben alle plötzlich angefangen, dieses ganze Thema Kante noch viel aufwendiger zu sehen. Also die Ansprüche an die Dekorgleichheit sind gestiegen. Durch die Nullfuge war plötzlich dieser Rahmeneffekt. Also man kann sich vorstellen, wenn die Kante dran ist, wird der lackierte Bereich der Kante weggefräst. Ich habe dann so einen unifarbenen Fräsradius stehen. Bei dünner Kante wenig, bei dicker Kante mehr zu sehen. Und da kam dann der Anspruch eben auch auf, da muss irgendwas rein, dass das auch nochmal verwischt wird. Ja, und jetzt haben wir auch schon Anfragen da, dass dann dieser Radius nochmal geprägt wird, dass der dann auch wie die Schmalfläche eben oder wie die Breitfläche eben die gleiche Prägung besitzt. Oh Gott, oh Gott. Also da gibt es Ansprüche noch und nöcher, und da kann man in der Zukunft gespannt sein, wo das hinführt. Wir sind da ganz gut aufgestellt und haben da einige tolle Sachen, die wir da jetzt schon umgesetzt haben und dann logischerweise auch für unsere Kunden dann noch im Petto haben.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Super, ja, Gerard, dann mach doch mal ein bisschen das in Richtung Schlussgeplänkel.
Dann kommen wir zum Küchenhelfer der Woche. Den hat ja heute Matthias in der Tasche. Matthias, wir sprechen immer gern für unsere küchenliebenden Hörer so eine Empfehlung aus. Ein Küchenhelfer, das kann ein Schneebesen sein, das kann auch, weiß ich nicht, eine Tasse sein oder eine Backform oder ein Messer oder whatever. Was ist ein Artikel in deiner Küche, auf den du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
Ja, ich glaube, ich baue nicht so viele verschiedene Utensilien. Ich koche leidenschaftlich gerne. Was das Wichtigste ist, ein ordentliches Brettchen unten drunter und entsprechendes Messer. Also ich habe da so ein Togo-Messer eben, das natürlich sehr gut ist, sehr scharf ist, mit dem ich eigentlich alles schneiden kann, was da so anfällt bei meinen Rezepten. So von daher gesehen, ich glaube, das ist mal das Entscheidende. So ein bisschen kommend auch aus vom Handwerk eben, dass das Handwerkszeug passt. Und da glaube ich, ist so das Messer das Wichtigste, was dann dazu führt, dass man das ordentlich verarbeitet, seine Kochsachen.
Ist das so ein mehrlagiges Messer oder so ein einfaches Edelstahlmesser mit Kullen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Das ist so ein, ja, ich glaube, das ist einfach dann am Ende des Tages ein schöner Stahl, der dann gut scharf ist und dann eben im täglichen Gebrauch dann eben alles so meistert, was dann kommen soll zwischen Fleisch, Gemüse und was auch immer dann verarbeitet werden muss. Aber ja. Mehr in die Tiefe gehe ich als Holzfachmann.
Wichtig ist immer, dass die Tomate ganz fein geschnitten werden kann. Und habe ich festgestellt, du brauchst ein scharfes Messer. Als ich nach Bayern gezogen bin, habe ich das gelernt, um so eine Schweineschwarte schön schneiden zu können, da brauchst du scharfe Messer. Und zwar sehr scharfe Messer.
Das ist so. Ne? Das ist so. Ohne geht's nicht.
Ja, dann nehmen wir dieses Messer auf, werden wir entsprechend verlinken in den Shownotes und auf der Homepage. Ja, dann eine Tradition, lieber Matthias. Die besten Feten finden in der Küche statt. Wir haben eine Party-Playlist eingerichtet dazu. Die können unsere Küchenliebenden hören bei Spotify und bei Amazon Music zum Beispiel. Und du bist heute aufgefordert und in der Pflicht, hier 2 neue Titel beizusteuern. Die müssen tanzbar sein. Also das muss so sein, dass du, ich sag mal, das Bier nicht mehr in der Hand halten kannst. Du musst abstellen und auf die Tanzfläche. Hitmixe sind verboten, haben wir gesagt, und Opus Live is Live wird oft gewünscht, ist aber schon drauf, können wir nicht wiederholen. Was hast du in der Pipeline?
Das waren eure Wünsche, oder, von eurem Alter her?
Nee, da gab es einen anderen, der fand Opus Live is Live schon gut.
Okay, also ich habe hab 2 Titel, was ich eigentlich mal ganz gerne höre, ist Materia, auch aus dem Norden. Ein Künstler, oh mein Gott, heißt der Song, OMG oder OMG abgekürzt.
Sehr cooles Brett, ja.
Das muss auf jeden Fall, das muss drauf und so ein bisschen rockig dann, trotzdem noch unterwegs von der Band aus Dänemark, Volbeat heißt die Band. Und da kommt von meiner Seite her als Liedwunsch der Song Verewigt. Ich glaube, das ist so auch der bekannteste von der Band. Einfach mal rein und ist, glaube ich,
ganz gut. Dann ist ja eins für Sascha dabei und eins für mich.
Ich du bin meinst, weil der, ich etwas Dänisch verstehe.
Ja, weil du ja, weil, genau, weil du Dänisch verstehst. Genau, so sieht das aus. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ganz lieben Dank, liebe Küchenliebenden, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Wir freuen uns über Feedback und Abos, haben wir schon gesagt. Ihr findet uns bei Instagram, bei Spotify. Ich würde mal sagen, das war eine launige Folge, lieber Sascha, hat Spaß gemacht.
Ein bisschen technisch, aber lässt sich doch nicht vermeiden.
Ja, ein bisschen technisch. Was ist unsere nächste Folge, Sascha?
Die nächste Folge ist geplant Anti-Fingerprint. Das ist auch wieder ein bisschen technisch.
Aber ich glaube, das ist sehr, sehr mehrheitsfähig. Also wenn du das liest in verschiedenen Foren, bei Facebook und Co., da geht's immer heiß her.
Ja, 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 ja. Ich habe es jetzt schon dreimal mit meinem Glasreiniger abgewischt und immer noch ist es schmierig.
Ja, 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 genau. Ich glaube, da gehen wir mal ganz intensiv drauf ein.
Das machen wir.
Lieber Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe viel gelernt über die Laserkante und Verarbeitungstechnik. Ich bestelle mal ganz viele Grüße aus dem Süden. Alles Gute.
Ja, auch von mir, lieber Matthias. Vielen lieben Dank und du hast denn jetzt das Schlusswort.
Ja, danke an euch beiden. Danke für die Einladung und auch die Möglichkeit, über unser Thema Nullfuge, die Laserkante, mal zu uns zu unterhalten. Technologisch wird es immer bei dem Thema. Das ist einfach so. Das ist ein technisches Thema. Aber am Ende des Tages, glaube ich, was, wo jeder gut mitdenken kann, wo jeder auch weiß, so was sind die Gebrauchseigenschaften, die ich mir suche. Und ja, wir hoffen, dass wir da ein bisschen diskutieren konnten, vorstellen konnten und ja, hoffen konnten, sagen, dass wir für die Zukunft bereitstehen mit neuen Entwicklungen und für die Gegenwart sowieso im Bereich Verarbeitungsprozess. Ja, am Schluss vielen Dank an euch für die Einladung und macht's gut, bis bald.
Alles Danke. Gute, Grüße aus dem Süden, ciao.
Grüße aus dem Norden, ciao.
Ciao, ciao.
Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.